Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Der Geiger Frank-Peter Zimmermann ist einer der bedeutendsten Solisten unserer Zeit und seit über 30 Jahren ist er engstens verbunden mit einem der bedeutendsten Orchester, den Berliner Philharmonikern. Mit 19 Jahren gab er dort sein Debüt und weil er und das Orchester das geplante Stück nur in unterschiedlichen Fassungen vorliegen hatten, spielte er kurzerhand ein ganz anderes Werk, das Mendelssohn-Konzert. Das hat Eindruck gemacht, aber noch mehr sein Spiel im Allgemeinen. Und so ist er seitdem immer wieder zurückgekehrt nach Berlin. Jetzt ist auf dem hauseigenen Label der Philharmoniker eine neue Edition erschienen mit 4 Violinkonzerten von Beethoven, Bartok und Berg. Und vor der Sendung hatte ich Gelegenheit, mit Frank-Peter Zimmermann zu sprechen. In dem Film, der der Edition beiliegt, sprechen er und auch die Mitglieder der Philharmoniker von einer engen Freundschaft, die sie verbindet, eine Freundschaft zwischen einem Orchester und einem Solisten. Was ist das für eine Beziehung? Worin besteht sie?
Also, wenn ich das mal so locker sagen darf, ich kenne die Philharmoniker halt seit 1985. Und es gibt also unglaublich viele Bezüge, die ich mit dem Orchester habe, eben seit fast 40 Jahren. Ich weiß noch damals, als ich bei Saschko Gavrilov studierte, da hat er schon damals versucht, dass ich mal bei den Philharmonikern spiele. Damals war ich ja noch viel zu jung, 13, 14 oder so. Aber da war auch schon der Kontakt. Es ist sowas wie, ja, so Heimkehr zu der Familie, wenn ich nach Berlin komme jedes Jahr oder jede Spielzeit. Und dass man dann wirklich auf so höchstem Niveau gemeinsam musiziert und eben halt dann auch diese engen Freundschaften hat, das ist schon was ganz Besonderes für mich. Es ist einfach wirklich auf Augenhöhe. Ich sehe das Orchester wirklich, das sind Kollegen, das ist nicht ein Orchester, was mit mir spielt. Das ist so ein Gefühl, als ob man wirklich gemeinsam Kammermusik macht.
Und interessant ist ja, dass Sie auch wirklich zum Kollegen werden im Beethoven-Konzert. Das kann man sehen. Sie spielen den Orchesterpart mit, bevor Sie einsetzen als Solist. Ja. Wieso das?
Das ist seit einigen Jahren, ich habe das festgestellt, und habe ich das Konzert ja nun fast an die 300 Mal gespielt, in allen möglichen Besetzungen. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass man viel besser in sein eigenes Solo reinkommt, was ja erst nach 2,5 Minuten beginnt. Ich habe das irgendwann angefangen, ja, quasi da mitzuspielen und man ist sofort wirklich in diesem symphonischen Klang dabei und kommt dann auch viel leichter aus diesem Fortissimo raus mit der schweren Einleitung der Geige. Also die Oktaven sind ja legendär schwer und die folgenden Takte auch in den höchsten Höhen da intonationsmäßig wirklich zu bestehen. Und man hat einfach ein sichereres Gefühl damit.
Man hat sich schon mal ein bisschen eingespielt.
Absolut, ja.
In Vorbereitung auf das Gespräch habe ich mir eine ganz frühe Aufnahme von Ihnen angehört, vom Beethoven-Konzert von 1987. Das ist ja fast schon ein Vierteljahrhundert her. Und was sofort auffällt, das ist das Tempo. Also wenn man mal auf die Zeiten blickt, die neue Aufnahme ist fast 8 Minuten kürzer. Das ist jetzt natürlich nur ganz oberflächlich. Aber wie hat sich denn der Blick auf dieses Stück vielleicht im Ganzen verändert im Laufe der Zeit nach unzähligen Konzerten?
Ja, ich war sehr von der russischen romantischen Violinschule beeinflusst. Also vor allen Dingen natürlich der große David Oistrakh. Und mit dieser Aufnahme von David Oistrakh bin ich groß geworden. Das ist halt viel langsamere Tempi und ein viel mehr romantische Sicht auf das Stück, als wie ich es jetzt sehe. Es ist dann wirklich über die Jahre, also in den 80er Jahren habe ich das Beethoven-Konzert auch schon sehr oft gespielt, aber es ist dann so ungefähr ab 92, 93 war bei mir so ein Bruch, dass ich gemerkt habe, okay, ich kann das nicht mehr so spielen. Ich finde es einfach auch so viele offene Fragen interpretationsmäßig. Warum hat der Beethoven im langsamen Satz oft über mehrere Takte einen Bindebogen gemacht oder auch im ersten Satz manchmal über zwei Takte? Ja, also gerade auch der langsame Satz ist eine Prozession, die vorbeischreitet in aller Stille, aber nicht wirklich so lahm an einem vorbeigeht und dass man quasi vor jeder Fermate oder vor jedem Vorhalt da wartet. Das war aber früher wirklich Tradition und es gab ein paar Geiger, die haben trotzdem weiter sehr klassisch gespielt. Die sind aber oft sehr streng angegangen worden, dass man herzlos wäre oder das einfach so durchrast. Das hat, glaube ich, auch was mit dem Spieltechnischen zu tun auf der Geige, dass man sich oft ein bisschen mehr Zeit nehmen will, um vielleicht ausdrucksmäßig mehr zu sagen. Aber es geht, glaube ich, wirklich auch in diesem Tempo. Und das, meine ich heute, ist das, was Beethoven eigentlich vorgeschwebt hat.
Das Konzert umweht ja fast schon die Aura eines Heiligtums. Jeder Student spielt Mendelssohn, Tschaikowski, Brahms, Sibelius, aber nicht unbedingt Beethoven. Was macht dieses Werk denn immer noch zu etwas so Besonderem?
Es sind so Stellen, die so ein bisschen komisch sind. Er hat überhaupt keine Rücksicht genommen. Er hat ja immer gesagt, was schert mich ein lumpiger Geiger der Herr Schuppanzig, der erste Geiger seines Quartetts, hat sich beschwert, es sei eigentlich doch komplett gegen die Geige. Und er hat gesagt, es geht nicht um die Geige, es geht um die Musik. Und was schert mich eine lumpige Geige? Und es ist halt wirklich auch im Geigenkonzert Stellen, die sind undankbar. Und die wirken auch nicht schwer. Dabei ist es manchmal wirklich so, ja, weil es so offen und klar liegt, ist es so schwierig, das wirklich hundertprozentig in dem Moment rüberzubringen. Technisch irgendwie macht man mehr Eindruck mit dem Tschaikowski und Brahms ganz zu schweige. Aber das Beethoven-Konzert ist auch rein klanglich wirklich eine Herausforderung, weil man muss ja diese Gratwanderung gehen, will man wirklich romantisch spielen mit einem großen Ton oder will man es wirklich klassisch und gerade und wirklich ehrlich und klar und apollinisch spielen. Das sind so viele Facetten in dem Stück. Also ich glaube kaum, dass es ein Violinkonzert gibt, ja, fast höhere Ansprüche hat und eben dann auch eingebettet, ja, in ein symphonisches Orchester, was, ja, das ist ja nun wirklich nach wie vor die Blaupause eines Violinkonzerts. Es ist eine Symphonie, gleichzeitig ein Geigenkonzert und eben vom ganzen Umfang der Mount Everest, würde ich sagen, der Geigenkonzerte.
Und diesen Mount Everest, den spannen Sie zusammen mit drei anderen Konzerten, den beiden von Bartok und dem von Alban Berg. Dem Bergkonzert, dem liegt eine große Tragödie zugrunde, der Tod von Manon Gropius, das war die Tochter von Alma Mahler und Walter Gropius. Und Bartok hat sein erstes Konzert für eine leidenschaftlich geliebte Frau geschrieben. Eine ganz unglückliche Geschichte ist das also. Das sind sehr persönliche Werke. Spielt das bei der Interpretation, beim Spielen eine Rolle? Durchlebt man diese Dramen während des Konzerts oder ist das jetzt einfach ein bisschen pathetisch ausgedrückt?
Nein, absolut nicht. Also ich finde gerade das Bergkonzert sicherlich, das geht unter die Haut. Und es ist ja eigentlich auch das einzige große Werk der zweiten Wiener Schule, in der Zwölftonmusik geschrieben, das wirklich auch dem breiten Publikum ans Herz geht und das die Leute ergreift, weil es eben eigentlich fast ein romantisches Konzert ist. Der Berg hat es so geschickt komponiert, immer die Zwölftonreihe in Terzen zu schreiben, dass es sich fast tonal anhört und dann eben mit diesen wunderbaren Gustav Mahler-Momenten, also gerade auch dieser letzte Teil vom zweiten Satz, wo sie dann quasi zum Himmel schwebt, die Manon Gropius, und auch ihr Todeskampf vorher. Das ist ein Werk, was, ich glaube, jeden ergreift, der klassische Musik liebt. Das erste Bartok-Konzert, da ist der erste Satz ja wirklich so eine Art Liebeserklärung, weil er hat die ganze Partitur eben seiner geliebten Freundin Steffi Geier geschenkt und kurze Zeit danach hat sie ihn verlassen. Und dieses Werk ist erst aufgetaucht, als beide schon tot waren. Und ja, dann es ist für einen Geiger natürlich, damals musste es ja wirklich eine Entdeckung gewesen sein, ein zweites Konzert von Bartok plötzlich existiert. Na, also beide Stücke gehen ganz tief in die Seele, finde ich.
Diese Aufnahmen sind ja mit drei verschiedenen Dirigenten entstanden. Und Kirill Petrenko, der hat im Interview gesagt, es sei nicht leicht, mit ihnen zu spielen, aber man wisse nachher immer mehr als vorher. Routine mögen sie nicht besonders, könnte ich mir vorstellen.
Nein, und je älter man wird, will man natürlich auch selbst immer noch wieder Sachen verbessern. Und das ist schon immer wieder eine Herausforderung. Ein Stück, auch das Bergkonzert, habe ich bestimmt 150 Mal gespielt und wirklich auch schon auf höchstem Niveau, wo ich manchmal gesagt habe, okay, ich möchte es jetzt erstmal ein paar Jahre nicht mehr spielen. Und dann halt wieder die Messlatte genauso, und wenn nicht noch höher zu setzen. Das ist die große Herausforderung und eigentlich fast schwieriger, als wenn man seine Karriere beginnt und sich so hochstrampelt, wo man noch jung und voller Energie ist. Und dann, je älter man wird, wird es ja auch nicht leichter. Aber man will halt trotzdem immer noch wieder was Neues dazu sagen.
Das sagt Frank-Peter Zimmermann. Gerade ist beim Label der Berliner Philharmoniker eine neue Aufnahme erschienen mit den Violinkonzerten von Beethoven, Bartok und Berg. Zwei CDs und die Konzerte auf Blu-ray. Frank-Peter Zimmermann, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch sehr.
Und den Schluss des Mount Everest der Violinliteratur, den hören wir noch. Den dritten Satz aus dem Konzert von Ludwig van Beethoven. Musik. leichtfüßig kann man den Mount Everest besteigen. Der Geiger Frank-Peter Zimmermann seit Jahrzehnten auf der Bühne und immer auf der Suche nach etwas Neuem. Wie hier beim Beethoven-Violinkonzert, gerade ist diese Aufnahme erschienen in einer Einspielung zusammen mit den Berliner Philharmonikern.